Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Die Corona-Zahlen steigen auch in Deutschland so sehr, dass an vielen Orten die Gesundheitsämter mit der Bearbeitung der Fälle große Schwierigkeiten haben. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung auf die aktuelle Lage in Deutschland. Eigentlich sollen Paritätsgesetze für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Parlamenten sorgen, doch nach dem Verfassungsgericht in Thüringen haben nun auch die Richter in Brandenburg eine entsprechende Regel gestoppt. Die Hintergründe in dieser Sendung. Außerdem, die Wahl zum US-Präsidenten rückt immer näher. Am 3. November ist es soweit. In der TV-Debatte in der Nacht auf Freitag, also auf heute, ging es weitaus gesitteter zu als beim ersten Mal. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Die Hintergründe, auch dies ein Thema dieser Sendung, die wie immer um kurz vor Mitternacht mit der Presseschau endet. Zunächst der Blick nach Deutschland. Seit Beginn der Corona-Krise sind die Gesundheitsämter hierzulande in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In mehreren deutschen Städten, das wird allerdings immer klarer, sind die Ämter allerdings inzwischen schlicht überlastet. Angesichts der vielen neuen Corona-Fälle ändert Berlin, die Hauptstadt, nun seine Strategie. Menschen mit positivem Testergebnis sollen sich nun erst einmal ohne Kontakt zum Gesundheitsamt isolieren und selbst Kontaktpersonen informieren. Darüber berichtet Claudia van Laak.
Berlins Gesundheitsämter haben die Reißleine gezogen. Die Infektionszahlen in den Innenstadtbezirken steigen so schnell an, dass es nicht mehr möglich ist, jeden Fall aufwendig zu bearbeiten und alle Kontaktpersonen zügig zu informieren. Ab sofort sind die positiv auf Covid-19 Getesteten selber verantwortlich, erläutert SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche.
Wenn Sie Kenntnis haben, dass Sie positiv sind, begeben Sie sich in Selbstisolation. Wenn Sie Kenntnis haben, Sie hatten Kontakt mit einer Person, der positiv ist, gehen Sie in Quarantäne.
Bislang konnte die Quarantäne nur vom Gesundheitsamt selber angeordnet werden. Ab sofort sind dazu auch andere befugt, zum Beispiel Arbeitgeber oder Schulleiter.
Wir sind in Berlin bei 110 und einzelne Bezirke auch schon deutlich über 200. Das heißt, es gibt eine Anpassung der Strategie, was heißt, dass die Ressourcen, die da sind und die auch durch die Bezirke sehr stark aufgebaut wurden, werden konzentriert auf die vulnerablen Gruppen. Das sind die Risikogruppen.
Dazu gehören Bewohner von Pflegeheimen, genauso wie Krankenhauspatienten, aber auch Obdachlose und Behinderte. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus in diesen Risikogruppen ungehindert ausbreiten kann, die Intensivstationen daraufhin überlastet sind und die Todeszahlen schnell steigen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte zuvor vor einem Kontrollverlust der Gesundheitsämter gewarnt und ein Ende der Einzelverfolgung gefordert. Die Gesundheitsämter seien auch deshalb überfordert, weil die Politik ihre Corona-Schutzmaßnahmen ständig ändere und ungenügend kommuniziere, kritisierte Ute Teichert, die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, am Morgen im Deutschlandfunk. Es sei unverständlich, warum in bestimmten Straßen eine Maske getragen werden müsse und in anderen nicht.
Genauso wenig wie Bürgerinnen und Bürger die unterschiedlichen Regelungen verstehen, ist das in den Gesundheitsämtern immer klar und nachvollziehbar und vor allen Dingen bekannt. Und sie können davon ausgehen, wenn solche Regelungen bekannt werden und die Leute Nachfragen haben, dann rufen sie in der Regel im Gesundheitsamt an. Sodass also auch das die Arbeit der Gesundheitsämter massiv erhöht. Als das Beherbergungsverbot eingeführt wurde, sind die Anfragen in der Hotline in einer Großstadt in Deutschland von 600 täglich auf über 4000 an einem Tag angestiegen.
In einem Punkt könnte es in Kürze Entlastungen geben. So hat unter anderem das Land Berlin in größerem Umfang Schnelltests gekauft. Gesundheitssenatorin Kaleitsche informierte am Mittag darüber, dass diese Schnelltests ab morgen zur Verfügung stehen.
Die wir in der Altenpflege einsetzen werden ab morgen. Es werden nächste Woche weitere Lieferungen geben, sodass wir zügig an erster Stelle die Altenpflege, die Obdachlosenhilfe, aber dann natürlich der ganze Krankenhausbereich bedient wird mit Schnelltests.
Der Bund und die Länder bereiten sich auf die im nächsten Jahr anstehenden Impfungen gegen das Coronavirus vor. Bundesweit sollen insgesamt 60 Impfzentren aufgebaut werden. Die Ständige Impfkommission erarbeitet gemeinsam mit der Wissenschaftsorganisation Leopoldina und dem Ethikrat Empfehlungen. Wer muss als erstes in den Genuss der Impfungen kommen? Wer kann möglicherweise noch etwas warten? Dies ist eine wichtige Frage. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte gestern:
Wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe in Deutschland zugelassen werden und dass dann eben im nächsten Jahr auch geimpft wird. Wann das genau sein wird, das können wir nicht wissen.
Einer aktuellen Umfrage zufolge hält mehr als die Hälfte der Bundesbürger die derzeitigen Corona-Maßnahmen für genau richtig. 14% halten sie für übertrieben. 30% würden sie am liebsten verschärfen.
Aus Berlin berichtete unter anderem über die Überforderung der Gesundheitsämter in der Corona-Krise Claudia van Laak. Das Paritätsgesetz in Brandenburg ist Geschichte. Bei den Landtagswahlen im Bundesland ist es künftig nicht mehr zwingend vorgeschrieben, dass Männer und Frauen gleichmäßig auf den Landeslisten der Parteien stehen müssen. Brandenburg wäre bundesweit das erste Land mit einem geltenden Paritätsgesetz gewesen. Amelie Ernst berichtet.
Das Votum der neuen Richterinnen und Richter am Brandenburger Verfassungsgericht ist deutlich. Wahlrecht und Wahlfreiheit dürfen nicht gebeugt werden, um Gleichberechtigung zu erreichen. Parteien dürfen und sollen weiterhin selbst entscheiden, wen sie auf welchen Listenplatz setzen. AfD-Landesvize Birgit Bessin begrüßt das Urteil.
Wir haben im Vorfeld immer schon betont, wenn es jetzt eine Quote nach dem Geschlecht gibt, dann ist die Frage, wann gibt es die Quote nach Altersgründen, nach Alterseinteilung, wann gibt es eine Quote von irgendwelchen Berufsgruppen oder suchen sich sonst irgendwas aus. Und genau das wurde vom Gericht bestätigt.
Auch AfD-Anwalt Karl Albrecht Schachtschneider sieht sich in seiner Linie bestätigt. Eine andere Entscheidung als die, dass das Paritätsgesetz gekippt wird, sei nicht zu erwarten gewesen.
Das Gleichstellungsgebot geht nicht so weit, das demokratische Prinzip zu relativieren. Und das besagt, dass jeder, sei er Mann, sei er Frau, Vertreter des ganzen Volkes ist. Also auch die Männer haben die Fraueninteressen natürlich zu berücksichtigen, machen sie ja auch im Übrigen. Und das demokratische Prinzip stand hier auf dem Prüfstand. Ja.
Es mache also per se keinen Unterschied, ob und wie viele weibliche Abgeordnete im Landtag säßen, so die Kläger. SPD-Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sah und sieht das anders. Trotzdem müsse man das Urteil zunächst akzeptieren und neue Wege suchen, um die Gleichberechtigung voranzubringen, so Liedtke.
Nun haben wir gedacht, das ist eine wirksame Maßnahme. Aber wir haben erlebt, dass das Verfassungsgericht uns da tatsächlich sagt, nein, ihr geht zu weit. Da wird jetzt also die Organisations- und inhaltliche Parteienfreiheit beschränkt. Darüber müssen wir nachdenken.
Auch die Frauenverbände, die sich zur Urteilsverkündung vor dem Verfassungsgericht versammelt hatten, wollen die Urteilsbegründung genau studieren. Und doch sei das ein Rückschlag, meint Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat.
Nee, es ist schon eine Riesenenttäuschung. Wir waren also bis zum Schluss hoffnungsvoll. Dass es jetzt mit einem einstimmigen Votum gekippt wurde, ist es eine Enttäuschung.
Ein einfaches Gesetz reicht nicht, um das Wahlrecht so grundsätzlich zu verändern. Das hat das Gericht deutlich gemacht. Möglicherweise bräuchte es eine Verfassungsänderung. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und ihre Mitstreiterinnen wollen das zumindest prüfen.
Wir müssen ganz offen und ganz neu über die Frage nachdenken, welche Maßnahme ist die richtige, um Gleichstellung, so wie es ja unsere Landesverfassung vorsieht, auch tatsächlich durchzusetzen.
Das Landesverfassungsgericht in Brandenburg hat das Paritätsgesetz gekippt. Amelie Ernst berichtete. Am Telefon ist jetzt Jelena von Achenbach. Sie hat als Rechtsvertreterin des Landtags für das Paritätsgesetz gestritten. Guten Abend, Frau von Achenbach.
Guten Abend.
Wie enttäuscht sind Sie denn?
Sagen wir so, ich hätte mir mehr erhofft vom Gericht. Wir haben dem Gericht gute Argumente vorgelegt und haben natürlich gehofft, damit durchzudringen bei den Richterinnen und Richtern. Und das ist nicht der Fall. Unsere Argumentation hat keinen Widerhall gefunden im Gericht. Und das ist natürlich etwas, was wir uns anders gewünscht hätten. Aber wir müssen das Urteil jetzt auch erstmal genau analysieren. Aber man kann natürlich schon sagen, da ist nichts übrig geblieben von dem, was der Gesetzgeber sich ausgedacht hatte. Der Gesetzgeber will weiter mit dem Projekt sich beschäftigen, aber erstmal ist jetzt schon ein Hindernis entstanden durch dieses Urteil.
Das Gericht sagt, das Gesetz hätte die Freiheiten der Parteien bei der Aufstellung von Kandidaten beschränkt. Das klingt für mich als juristischen Laien erstmal logisch. Warum sehen Sie das anders?
Die Parteien sind durch das Paritätsgesetz vom Gesetzgeber in Anspruch genommen worden, um den verfassungsrechtlichen Gleichstellungsauftrag durchzusetzen und zu verwirklichen. Also Männer und Frauen in ein Gleichgewicht bei den Kandidatinnen und Kandidaten und dann auch bei den Abgeordneten zu bringen. Natürlich ist das eine Anforderung an die Parteien, aber die Parteien sind ja eben auch keine reinen Privatvereine, kein Kegelclub, kein Schützenverein, sondern haben eine öffentliche Funktion. Und ich denke deswegen, dass aus dieser öffentlichen Funktion es sich auch rechtfertigt, die Parteien für diesen verfassungsrechtlichen Auftrag in Anspruch zu nehmen. Aber natürlich werden sie darin beschränkt, ihr Personal völlig frei auszuwählen. Man muss aber auch sagen, sie wären trotzdem frei darin gewesen, ihre Programmatik weiter selbst zu bestimmen.
Ein Punkt, der mir bei der Vorbereitung direkt in den Kopf geschossen ist, ist, wenn wir uns das Gesetz etwas genauer angucken, das galt seit Juni, dass Parteien ihre Listen also abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen sollten. Wenn man sich allerdings ansieht, dass es in einigen Parteien viel weniger Frauen als Männer gibt, wie hätte das denn fair ablaufen sollen?
Naja, also die Parteien hätten bis zu den nächsten Landtagswahlen Zeit gehabt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt auf einmal plötzlich schon die Listen in dieser Form hätten aufstellen müssen, sondern die Idee des Gesetzgebers ist natürlich, dass er ein Ziel vorgibt, die Parität, und dass die Parteien aber selbstständig frei darin sind, wie sie dieses Ziel erreichen, wie sie sich öffnen für mehr Frauen, wie sie mehr Frauen gewinnen für die Kandidatur, wie sie vielleicht auch ihre innere Kultur ändern und öffnen, um eben auch attraktiver für Frauen zu werden. Und auch bei den Parteien, die schon parteiinterne Quoten haben, Linke und Grüne, ist es so, dass Frauen einen geringeren Anteil an den Parteimitgliedern ausmachen. Und sie schaffen es gleichwohl, die Parität zu erreichen. Insofern zeigt das, es ist möglich, auch überdurchschnittlich viele Frauen zu gewinnen, sozusagen im Verhältnis zu den Parteimitgliedern. Aber die Parteien können ja eben auch weiter werben dafür. Und die Idee war auch, dass sie weiter werben dafür, und zwar alle Parteien, eben mehr Frauen zu gewinnen, auch für Kandidaturen.
Nichtsdestotrotz kommt auch aus den Reihen der Grünen Kritik, ein einfaches Gesetz reiche nicht aus, damit Frauen gleichberechtigt an politischen Entscheidungen mitwirken könnten, heißt es bei den Berliner Grünen zum Beispiel. Liegt das Problem der mangelnden Gleichberechtigung nicht woanders?
Also wir haben ein Problem, wenn wir uns die reinen Zahlen anschauen in den Parlamenten. Wir haben knapp 30% Frauen im Brandenburger Landtag und 70% Männer. Also wir können auch sehen, dass sich das in den letzten Jahren und eigentlich nie stark über dieses Verhältnis hinaus entwickelt hat. Wir können also sagen, wir haben eine faktische Männerquote. Woran liegt das? Das liegt an vielen Gründen. Frauen sind mehr in Familien- und Sorgearbeit eingebunden. Die Politik ist durch einen männlichen Politikstil geprägt. Politik ist nicht besonders familienfreundlich organisiert. Es gibt zum Beispiel im Landtag oder für Abgeordnete keine Elternzeit. Es gibt auch einfach etablierte Stereotype und strukturelle Hindernisse darin, dass Bild vom Politiker eben eher doch weiterhin männlich geprägt ist. Und Frauen sind einfach auch historisch die längste Zeit aus der Politik hinausgehalten worden, noch bis 1918. Und das sind einfach alles strukturelle Hindernisse, die eben letztlich sich auch nicht von selbst auflösen.
Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Marin Jasper-Winter heißt die Dame, sagt, das Urteil sei der Beweis, dass Gleichstellung mit der Brechstange nicht funktionieren kann.
Ich kann ihr diese Auffassung selbstverständlich nicht absprechen, aber ich meine, dass wir lange genug mit der faktischen Männerquote gelebt haben. Seit in Brandenburg freie Wahlen stattfinden, hat sich dieses Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Landtag nie auch nur annähernd zu einem Gleichgewicht hin entwickelt. Die Parteien sind nach wie vor sämtlich von einer Männerdominanz geprägt. Und wenn wir das einfach so belassen und darauf warten, dass es sich von selber behebt, dann warten wir auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir haben eben Strukturen, wir haben vermachtete Verhältnisse. Und da eröffnet der verfassungsrechtliche Gestaltungsauftrag im Bereich der Gleichstellung. Und der ist ein Gebot an den Gesetzgeber, Gleichstellung durchzusetzen und zu verwirklichen. Da ermöglicht das eben auch Maßnahmen, auch verpflichtende Maßnahmen, um eben von diesem strukturellen Ungleichgewicht im Bereich der politischen Gleichheit und im Zugang zu politischen Ämtern, zum Mandat im Landtag, das durchzusetzen.
Aber wenn wir jetzt nochmal das Beispiel aufbringen, das Sie vorhin angesprochen hatten, wenn es den Parteien nicht gelungen wäre, bis zu den nächsten Wahlen die Listen zur Hälfte mit Männern und mit Frauen zu befüllen, das hätte doch eigentlich dann zur Konsequenz, dass weniger qualifizierte Personen nach oben rutschen, oder nicht?
Die Frage ist, was ist Qualifikation im Bereich des Politischen? Ich glaube nicht, dass Qualifikation im Sinne der Eignung beamtenrechtlicher Art oder wie viele Abschlüsse man hat oder sowas, dass das überhaupt ein Kriterium des Politischen ist. In der Tat wäre es so gewesen, Parteien, die es nicht schaffen, gleich viele Frauen wie Männer aufzustellen, hätten nicht mit einem Listenvorschlag an der Wahl teilnehmen können. Aber das ist eben das Instrument gewesen, um zu erreichen, dass im Parlament nicht diese strukturelle Imbalance ist, die letztlich sich ja auch zulasten der Offenheit des demokratischen Prozesses im Parlament auswirken kann und die ja bedeuten kann, dass es Verzerrungen, eine Vorprägung, ein Bias in der parlamentarischen Willensbildung gibt, der letztlich die Offenheit des demokratischen Prozesses beeinträchtigt.
Schon im Juli, Frau von Achenbach, hat das Thüringer Verfassungsgericht eine ähnliche Regelung gekippt. Ich höre bei Ihnen raus, Sie sind trotzdem noch optimistisch.
Ich bin mir bewusst, auch aus der Geschichte heraus, dass der Kampf für Gleichberechtigung, für Gleichheitsrechte immer einer ist, bei dem man einen langen Atem mitbringen muss. Auch das Frauenwahlrecht ist nicht in einem Tag erkämpft worden. Und deswegen darf man sich letztlich nicht entmutigen lassen. Ich muss aber auch sagen, meine Rolle als Prozessvertreterin ist jetzt gewissermaßen abgeschlossen. Und ich werde das Ganze wissenschaftlich weiter bearbeiten und auch weiter verfolgen und meine Argumente eben auch wissenschaftlich weiter veröffentlichen und in den Diskurs einbringen. Und darin sehe ich meine Hauptaufgabe. Und die Kritik jetzt des verfassungsgerichtlichen Urteils ist eben auch eine originäre wissenschaftliche Aufgabe. Und die wird jetzt sich eben weiterentwickeln.
Jelena von Achenbach, sie hat als Rechtsvertreterin des Brandenburger Landtags für das Paritätsgesetz gestritten. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
An dieser Stelle noch ein Hörtipp. Paritätsgesetz gekippt, schlecht für Frauen und trotzdem richtig. Der Tenor des Kommentars meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Falls Sie ihn in unserer Kommentarsendung um kurz nach 7 verpasst haben, Sie können ihn unter deutschlandfunk.de, dlf.de nachhören. Blick auf Brüssel. Es ist zumindest eine Teileinigung. Im Streit über schärfere Klimaziele der Europäischen Union haben die Umweltminister eine Vorlage für das geplante EU-Klimagesetz gebilligt, das die Europäische Union bis 2050 klimaneutral machen soll. Der zentrale Knackpunkt, das Etappenziel für 2030 blieb aber offen. Darüber soll erst der EU-Gipfel im Dezember entscheiden. Nicht nur deswegen gibt es von Umweltschützern nun Kritik. Paul Vorreiter berichtet.
Im Vergleich zur mühsam erzielten Einigung bei den Landwirtschaftsministerinnen und Ministern auf eine gemeinsame Agrarpolitik fiel der Umweltrat in Luxemburg recht kurz aus. Nach nur wenigen Stunden gab es das erste Ergebnis, allerdings mit einer Einschränkung, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze zugab.
Ich bin sehr froh, dass es uns heute gelungen ist, eine Einigung der Mitgliedstaaten zum europäischen Klimagesetz zu erreichen. Eben unter Ausklammerung der Höhe des neuen EU-Klimaziels für 2030.
Das soll nach dem Willen der EU-Kommission auf mindestens 55% angehoben werden im Vergleich zum Jahr 1990. Bislang hatte sich die EU nur auf 40% Treibhausgasreduktion geeinigt. Um die Europäische Union bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu machen, muss dieses Etappenziel jedoch angehoben werden. Das Klimagesetz schreibt vor, dass die EU-Kommission ab 2023 regelmäßig die Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität kontrollieren soll und mit einem Zielpfad ab 2030 noch engmaschiger überwachen wird, wie es darum steht, notfalls auch mit einem scharfen Schwert delegierten Rechtsakten, die den Mitgliedsländern Maßnahmen aufzwingen können. Diesen Teil allerdings haben die Umweltministerinnen und Minister in ihrem Beschluss wieder abgeschwächt. Der Kern des Gesetzes, das Ambitionsniveau für das Jahr 2030 festzulegen, bleibt aber Chefsache. Die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen wollen diese offene Frage bei ihrem Dezember-Treffen ausräumen.
Sie haben aber bereits festgelegt, dass das Ziel in jedem Fall noch in diesem Jahr entschieden wird und dass wir damit nach den Regeln des Pariser Klimaabkommens noch rechtzeitig an die UN unser Klimaziel übermitteln können. Und dann schließen sich noch Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament an.
Das EU-Parlament fordert ein noch höheres Ambitionslevel, nämlich 60%. Darüber hinaus gaben die Umweltministerinnen und Minister ihre Zustimmung zu einem weiteren Baustein des europäischen Grünen Deals.
Wir sind sehr froh, dass wir die Ratsschlussfolgerung zur EU-Biodiversitätsstrategie heute beschließen konnten und dass der Rat die Ziele der Strategie insgesamt unterstützt.
Mit der Artenvielfaltstrategie kommen vor allem auf den Agrarsektor Aufgaben zu. Der Einsatz von Pestiziden soll bis 2030 halbiert, die Biolandwirtschaft gestärkt werden und
Ministers endorse the strategy's objectives.
Die Minister haben die Ziele der Strategie angenommen. Sie begrüßen vor allem, dass ein Netzwerk geschützter Flächen entstehen soll, mit dem Ziel, mindestens ein Drittel der Land- und Seeflächen der EU zu schützen und ein Drittel davon nochmals besonders streng.
With one third of it strictly protected,
sagte Umweltkommissar Sinkevicius. Parallel zur Entscheidung in Luxemburg hat das EU-Parlament seine Haltung zur neuen gemeinsamen Agrarpolitik verabschiedet. Zur Förderung der Artenvielfalt sieht die Parlamentsposition vor, dass mindestens 5% der landwirtschaftlichen Fläche eines jeden Betriebes nicht bewirtschaftet werden dürfen. Sie sollen brach liegen, um Pflanzen und Tieren die Chance zu geben, sich dort anzusiedeln. Kernelement ist, dass 30% der Direktzahlungen an Landwirte an Ökoregelungen geknüpft werden. Die EU-Agrarministerinnen und Minister hatten sich bei ihrer Einigung diese Woche auf 20% geeinigt.
Die EU-Umweltminister beschließen ein Klimagesetz und eine Artenvielfaltstrategie. Paul Vorreiter berichtete. Es ist 23.30 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten und bleiben bei der EU. Das EU-Parlament hat einen Vorstoß der Agrarlobby abgelehnt, vegetarischen Produkten Bezeichnungen wie Wurst oder Burger zu verbieten. Verbraucherschützer nannten die gesamte Diskussion sinnlos. Jakob Mayer.
Veggie-Burger und Sojaschnitzel dürfen bleiben. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat einen Antrag abgelehnt, der entsprechende Bezeichnungen für fleischlose Lebensmittel verbieten wollte. Quer durch die Fraktionen weisen Parlamentarier den Vorstoß zurück. Weil es keinen Regelungsbedarf gäbe, weil Verbraucherinnen und Verbraucher genau wüssten, was sie kaufen, weil dadurch der Markt für vegane und vegetarische Produkte geschwächt werde. Laut dem Antrag sollten die Namen Steak, Wurst, Schnitzel, Burger oder Hamburger, Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen vorbehalten bleiben. Der Europäische Landwirtschaftsverband COPACO-GEMA unterstützt die Initiative. Auch der Deutsche Bauernverband fordert einen EU-Bezeichnungsschutz für Fleisch und Wurst. Das EU-Parlament will aber die Vermarktung von Ersatzprodukten für Milcherzeugnisse einschränken. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist es schon verboten, pflanzliche Lebensmittel unter Bezeichnungen für Milchprodukte zu vermarkten. Sojamilch oder Pflanzenkäse geht also nicht. Dem Parlamentsbeschluss zufolge sollen künftig auch Namenszusätze nicht mehr erlaubt sein, wie Käse, Geschmack oder Joghurttyp.
Arbeitsschutzkontrollgesetz, so heißt etwas sperrig das Regelwerk, mit dem die Bundesregierung für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sorgen will. Eigentlich war vorgesehen, dass am kommenden Donnerstag der Bundestag darüber abstimmt. Doch wegen heftigen Streits in der Großen Koalition wurde die Abstimmung wieder von der Tagesordnung genommen. Kai Küstner.
Für kurze Zeit sah es mal so aus, als könnte alles ganz schnell gehen. Nach zahlreichen Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben verabschiedete das Bundeskabinett Ende Juli das Gesetz, das der Fleischindustrie strengere Regeln auferlegt. Doch nun wird es von einem Koalitionsstreit ausgebremst. Die für kommenden Donnerstag vorgesehene Abstimmung im Bundestag wurde gestrichen, was SPD-Fraktionsvize Katja Mast im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio als falsches Signal bezeichnet und der CDU-CSU die Verantwortung dafür zuschiebt. Gestritten wird vor allem über das Thema Zeitarbeit. Ab dem 1. April kommenden Jahres nämlich sollen Fleischbetriebe ab 50 Mitarbeitern keine Leiharbeitskräfte mehr anheuern können. Doch dies raube den Betrieben die Beinfreiheit. Sie könnten in Zeiten mit besonders hoher Nachfrage nicht mehr die Produktion hochfahren, kritisiert man in der Union. Zeitarbeit ist unverzichtbar, auch in der Fleischindustrie, betont etwa der CSU-Bundestagsabgeordnete Max Straubinger. Nun ist die Frage, ob sich angesichts des Streits der ursprüngliche Zeitplan wird halten lassen. Denn nach dem Bundestag muss auch der Bundesrat dem Gesetz noch zustimmen, das ab dem 1. Januar eigentlich in Kraft treten soll.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Einigung auf den Waffenstillstand in Libyen als fundamentalen Schritt in Richtung Frieden und Stabilität in dem nordafrikanischen Land begrüßt. Peter Mücke.
Die Unterzeichnung des Waffenstillstands sei ein fundamentaler Schritt Richtung Frieden und Stabilität in Libyen, sagte Guterres in New York. Er gratuliere den Konfliktparteien, dass sie das Wohl des Landes über ihre Differenzen gestellt hätten. Zu viele Männer, Frauen und Kinder seien infolge des Konflikts gestorben. Der UN-Generalsekretär dankte ausdrücklich auch Bundesaußenminister Maas für sein Engagement. Anfang Oktober hatten er und Guterres eine Libyen-Konferenz organisiert. Im Januar hatte es bereits ein Gipfeltreffen mit den Konfliktparteien in Berlin gegeben. Guterres rief alle Beteiligten dazu auf, die Vereinbarung zu respektieren und sofort umzusetzen. Es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt. Die Vereinbarung sei zwar ein entscheidender Schritt, es liegt aber viel harte Arbeit vor uns, so der UN-Generalsekretär. Die rivalisierenden Parteien des Bürgerkriegs hatten zuvor in Genf einen Waffenstillstand unterzeichnet. Er gilt landesweit ab sofort und ohne zeitliche Beschränkung.
Erst die Emirate, dann Bahrain und jetzt der Sudan. Nach Jahrzehnten offizieller Funkstille will laut US-Präsident Donald Trump ein dritter Staat der Arabischen Liga in diesem Jahr diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Thorsten Teichmann.
Was Trump als weiteren Durchbruch für Israel und seine Nachbarn präsentiert, ist zunächst ein Handelsabkommen mit Sudan. Den Abschluss besiegelte der US-Präsident in einem Telefongespräch mit Israels Ministerpräsident Netanyahu und dem Chef der Übergangsregierung in Sudan, Al-Burhan. Diplomatische Beziehungen, wie sie vor Wochen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten vereinbart worden waren, sind im Fall Sudan noch nicht in Sicht. Dem Telefonat waren Entscheidungen in Washington vorausgegangen. So hatte Trump angekündigt, Sudan von der Liste der Staaten zu streichen, die nach Ansicht der USA Terroristen unterstützen. Der Schritt war möglich geworden, nachdem die Übergangsregierung in Sudan 335 Millionen US-Dollar an einen Fonds überwiesen hatte, eine Entschädigung für Opfer und Hinterbliebene der Anschläge auf US-Botschaften in Ostafrika, das Kriegsschiff USS Cole und des Mordes an einem Mitarbeiter der Hilfsorganisation USAID. Außerdem ist in den USA gerade Wahlkampf. So fragte Trump die anwesenden Reporter im Oval Office, glaubt ihr, Joe Biden hätte den Deal zustande bekommen? Mit seiner demonstrativen Unterstützung für eine Normalisierung zwischen Israel und dessen Nachbarn wirbt Trump in den USA bei evangelikalen Wählern um Unterstützung. Sie halten es für richtig, dass die israelische Besatzung des palästinensischen Westjordanlandes zunächst ausgeklammert bleibt. Israels Ministerpräsident Netanyahu baut wenige Tage vor der US-Wahl aber vor. Während des Telefonats mit Trump sagte Netanyahu, er sei dankbar für jede Unterstützung aus Amerika, soll heißen, auch wenn Trumps Kontrahent Biden die Wahl im November gewinnt.
US-Streitkräfte haben bei einem Luftangriff im Nordwesten Syriens offenbar mehrere Führungsmitglieder des Extremistennetzwerks Al-Qaida getötet. Jürgen Striak.
Die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, dass bei dem drohenden Angriff mindestens 22 Menschen getötet worden seien, darunter 5 Zivilisten sowie 17 Dschihadisten. Bei den Dschihadisten habe es sich um Kämpfer gehandelt, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida angehören oder mit ihm verbündet sind. Der Angriff in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens galt offenbar einem Treffen von Kommandeuren verschiedener Extremistenmilizen. Unter den Getöteten sollen 11 Milizenführer sein. Die US-Streitkräfte führten den drohenden Angriff bereits am Donnerstag aus. Eine Sprecherin des für den Nahen Osten zuständigen Zentralkommandos der US-Armee erklärte, der Angriff hätte die Fähigkeit von Al-Qaida in Syrien Anschläge zu verüben verringert. Teile der Provinz Idlib werden von Aufständischen kontrolliert, die zumeist einer der islamistischen Milizengruppen angehören. Die syrische Regierung und ihre Verbündeten bekämpfen die Aufständischen, aber eine seit März andauernde Waffenruhe konnte die Intensität der Kämpfe verringern.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Bianca von der Au.
Den Reichen dieser Welt konnte Corona bislang nicht viel anhaben. Zumindest ihrem Reichtum nicht. Denn der ist auch während der Corona-Pandemie weiter gewachsen. Das geht aus dem jüngsten Global Wealth Report, dem Wohlstandsbericht der Credit Suisse, hervor. Die Reichen profitieren demnach von höheren Immobilienpreisen, von der Börsenerholung und den Konjunkturpaketen der Regierungen. Im weitesten Sinne profitieren auch deutsche Firmen davon, besonders aus dem Luxussegment, wie Autobauer Daimler. Vorstandschef Källenius will ja den zuletzt kriselnden Konzern zurück zu seinen Wurzeln führen, dem Bau von Luxus- und Premiumfahrzeugen. Und dafür scheint China genau der richtige Absatzmarkt. Die heute vorgestellten Zahlen von Daimler für das dritte Quartal zeigen eine Erholung an, dank guter Verkaufszahlen in China. Auch die Luftfahrtbranche bekam heute Aufwind. Grund hierfür ist Flugzeugbauer Airbus, der seinen Zulieferern eine mögliche Produktionssteigerung der A320-Flugzeuge in Aussicht stellte. Die Aktien des Triebwerkherstellers MTU sowie Flughafenbetreiber Fraport und Lufthansa waren daraufhin deutlich im Plus. Auch der DAX machte ein Tagesplus von 0,8% und kann damit die Verlustserie der Gesamtwoche stoppen. Die Wochenbilanz fällt aber eher mau aus. Der DAX geht mit einem Minus von gut 2% bei 12.645 Punkten ins Wochenende.
Dass sie nichts von der Maskenpflicht im Bundestag halten, hatten Abgeordnete der Partei Alternative für Deutschland schon in der vergangenen Sitzungswoche gezeigt. Sie kamen dieser nur widerwillig nach. Nun wollten einige von ihnen den Bundestagspräsidenten zwingen, die Regelung zurückzuziehen und haben deshalb in einem ziemlich einmaligen Vorgang Wolfgang Schäuble über einen Anwalt eine Abmahnung geschickt. Diese Unterlassungserklärung hat das Justiziariat des Bundestags nun zurückgewiesen. Aus Berlin berichtet Frank Capellan.
Es bleibt dabei, im Bundestag gilt Maskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, riskiert hohe Strafen. Das gilt wohl insbesondere für Abgeordnete der AfD, die von einem generellen Mund-Nasen-Schutz in den Parlamentsräumen nicht viel halten. Sie könnten nun per Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro dazu gebracht werden, in der kommenden Woche den Schutz doch anzulegen. Für alle, die ohne Maske angetroffen werden, ist eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro vorgesehen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der die Maskenpflicht Anfang des Monats erlassen hatte, reagiert nun per Schreiben auf ein Ultimatum der AfD-Fraktion, die Vorschrift umgehend zurückzunehmen. Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es dazu, natürlich dürfe die Bundestagsverwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen. AfD-Justizier Stefan Brandner hatte genau dies in Abrede gestellt. Gegenüber unserem Sender betont der Rechtspolitiker, dass aus Sicht der AfD eine Anordnung zum Tragen einer Maske in Plenarsaal und Räumen des Bundestages unzulässig ist.
Was im Bundestag passiert, ist halt völlig unangemessen, dass man in 20, 30 Meter breiten Gängen Masken aufsetzen soll. Das ist genauso ein Unsinn, wie es teilweise jetzt angeordnet wird, auf freien Straßen und Plätzen Masken umzubinden.
Schäubles Verfügung ist rechtens, kontert nun die Behörde. Die Bundestagsverwaltung habe Hausrecht und übe die Polizeigewalt im Parlament aus. Daher könne das Maskentragen angeordnet werden. Dass der Mund-Nasen-Schutz als wirksames Mittel gegen die Verbreitung des Virus gelte, stehe außer Frage. Mehrere Oberverwaltungsgerichte und auch das Bundesverfassungsgericht hätten dies bestätigt. Heute erst hat etwa der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht von Schülern im Unterricht abgelehnt. Der Bundestagspräsident argumentiert zudem damit, dass es auch im Bayerischen Landtag eine Pflicht zum Tragen der Maske gebe. Die AfD hatte Schäuble eine Abmahnung zukommen lassen und ihn aufgefordert, die Verfügung bis heute zurückzunehmen, wohl ahnend, dass sich Wolfgang Schäuble darauf kaum einlassen würde. Der Abgeordnete Brandner vorgestern im Deutschlandfunk:
Wenn er das nicht tut, werden wir den nächsten Schritt gehen und im Wege einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, was die Abgeordneten angeht, und einer Klage vor dem Verwaltungsgericht, was die Mitarbeiter angeht, möglicherweise verbunden mit Eilverfahren das Ganze gerichtlich zu klären versuchen.
Genau diesen Rechtsweg stellt die Bundestagsverwaltung der AfD nun ausdrücklich frei. Eine sogenannte Abmahnung sei kein Weg, solche Dinge zu klären. Zudem könne ein solches Schreiben keine aufschiebende Wirkung haben. Sorge macht manchen Politikern allerdings, dass sich Ärztepräsident Klaus Reinhardt skeptisch über den Sinn von Alltagsmasken geäußert hat. Allerdings bezog er sich dabei insbesondere auf das Tragen im Freien. Innenminister Horst Seehofer reagierte dennoch mit ungläubigem Erstaunen. Solche Aussagen von höchster Stelle der Ärzteschaft sind für mich unerklärlich, meint der CSU-Politiker, das ist fast schon erschütternd.
Wolfgang Schäuble weist also die AfD-Abmahnung wegen der Maskenpflicht im Bundestag zurück, Frank Kapellan berichtete. Anfang Oktober attackierte ein 20-jähriger Syrer in der Dresdner Innenstadt zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen mit einem Messer. Einer der Touristen starb. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen und stellte schnell einen radikal-islamistischen Hintergrund fest. Die sächsischen Sicherheitsbehörden wiederum hatten den Mann schon 2017 als Gefährder eingestuft. 2019 wurde ihm der Status als Flüchtling aufgrund von Straftaten aberkannt. Wegen des geltenden Abschiebestopps nach Syrien konnte er bisher allerdings nicht außer Landes gebracht werden. Die Tat hat die Debatte um die Abschiebung krimineller Flüchtlinge nun wieder angefacht. Katharina Hamberger berichtet.
Nach dem vermutlich islamistisch motivierten Messerangriff in Dresden Anfang Oktober, bei dem ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden ist, fordert der Innenminister nun den bislang geltenden Abschiebestopp nach Syrien erneut auf den Prüfstand zu stellen.
Ich werde sehr dafür eintreten, dass wir überprüfen, ob man nicht nach Syrien wenigstens in die befriedeten Gebiete abschieben kann,
sagte Innenminister Horst Seehofer gestern. Unterstützung bekommt er von seinen Unionskollegen in den Ländern. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, sagte mehreren Medien, wer in unserem Land schwere Straftaten bis hin zum Mord begeht oder als Gefährder auftritt, kann noch nicht allen Ernstes erwarten, dass er bei uns Hilfe oder Schutz findet. So Herrmann wörtlich. Bundesregierung und vor allem das Auswärtige Amt müssten endlich die Voraussetzungen schaffen, Rückführungen nach Syrien oder in Drittstaaten zu ermöglichen, natürlich unter Beachtung der Menschenrechte und bei differenzierter Betrachtung des Einzelfalls, so der CSU-Politiker. Auch Roland Wöller, Innenminister von Sachsen, hatte gefordert, schwere Straftäter und Gefährder vom Abschiebestopp nach Syrien auszunehmen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sagte der Bild-Zeitung, wer einen terroristischen Anschlag verübe, habe sein Gastrecht verwirkt. Eine sofortige Abschiebung sei für ihn wünschenswert. Aber natürlich müssten alle rechtlichen Fragen und die Hintergründe geklärt werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius stützt die Forderung hingegen nicht. Der SPD-Politiker sagte, Abschiebungen nach Syrien würden gegen völkerrechtliche Grundsätze verstoßen. Die reflexhaften Rufe einzelner Politiker danach, wieder nach Syrien abschieben zu dürfen, hielten der Realität und den Fakten nicht stand, so Pistorius. Seit 2012 darf aufgrund der Menschenrechtslage in Syrien nicht mehr in das Bürgerkriegsland abgeschoben werden. Über diesen Abschiebestopp wird immer wieder diskutiert und Lockerungen, vor allem von Unionsseite, ins Spiel gebracht.
Aber bisher war die Einschätzung des Auswärtigen Amts eine andere,
sagte der Bundesinnenminister und verweist damit auf den Lagebericht des Auswärtigen Amtes, der die Grundlage für die Entscheidung ist, ob in ein Land abgeschoben werden darf. Erst im Juni hatte die Innenministerkonferenz den Abschiebestopp nach Syrien aus humanitären Gründen bis Ende dieses Jahres verlängert. Von Seiten des Auswärtigen Amtes hieß es heute dazu, zu den Details des Lageberichts könne man sich nicht äußern, da dieser als Verschlusssache eingestuft sei.
Insgesamt ist es aber so, dass die Lage in Syrien weiterhin sehr komplex, sehr volatil ist. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Es gibt weiterhin zahlreiche Gefahren, denen die Syrer ausgesetzt sind, aus unterschiedlichen Richtungen,
sagte Andrea Sasse, Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Der mutmaßliche Täter von Dresden, ein 20-jähriger Syrer, war 2017 vom LKA Sachsen als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Unter anderem wegen des Werbens um Mitglieder oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung verbüßte er außerdem eine Jugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten im Gefängnis. Erst kurz vor der Tat ist er entlassen worden. Im vergangenen Jahr war ihm auch der Status als Flüchtling aberkannt worden. Aufgrund des Abschiebestopps war eine Ausweisung aber nicht möglich.
Katharina Hamberger berichtet. Blick nach Brüssel. Jens Stoltenberg ist besorgt. Nach Ansicht des NATO-Generalsekretärs steht das Militärbündnis in Afghanistan vor einem Dilemma. Das Bündnis könne entweder entscheiden, Afghanistan zu verlassen und damit riskieren, dass das Land wieder ein Rückzugsraum für internationale Terroristen werde. Die andere Möglichkeit sei, sich für ein Bleiben zu entscheiden. Es gab also viel zu besprechen bei den heutigen Beratungen der Verteidigungsminister der NATO-Staaten. Neben den innerafghanischen Friedensgesprächen standen auch die Abzugspläne der USA auf der Tagesordnung. Bettina Klein berichtet.
Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Das ist bisher das Motto der NATO für ihren Einsatz in Afghanistan, nahezu mantraartig seit Jahren wiederholt. Doch zuletzt hat US-Präsident Trump wiederum für Irritationen im Bündnis gesorgt, als er in einem Tweet davon sprach, die Truppen würden bis Weihnachten nach Hause geholt. Auch sein Sicherheitsberater setzte eine im Bündnis nicht abgestimmte Zahl in die Welt von 2500 US-Soldaten, auf die man bis zum Jahresanfang die Truppen reduzieren wolle. Bisher besprochen ist im Bündnis, dass die Amerikaner ihre Truppenstärke bis November auf 4.500 herunterfahren. Die anderen Staaten sind dann noch mit gut 6.000 Angehörigen von Streitkräften vertreten. Von den Fähigkeiten der US-Armee hängt der NATO-Einsatz Resolute Support allerdings zu guten Teilen ab.
We decided to go into Afghanistan together. We will make decisions about the future adjustments together. And we will leave together when the time is right.
Wir haben gemeinsam entschieden, nach Afghanistan zu gehen. Wir werden über Anpassungen gemeinsam entscheiden und wir werden Afghanistan gemeinsam verlassen, versicherte Generalsekretär Stoltenberg auch nach der Videokonferenz mit allen 30 Verteidigungsministern und Ministerinnen des Bündnisses. Neue Entscheidungen der USA gab es dabei nicht. Die Vereinigten Staaten, die auch in einem bilateralen Antiterroreinsatz in Afghanistan sind, hatten mit den Taliban ein Abkommen geschlossen, das den Abzug bis Mai nächsten Jahres vorsieht, allerdings geknüpft an Bedingungen. Die sind aus Sicht des Bündnisses nicht gegeben. Die Taliban verstoßen mit gewalttätigen Angriffen gegen die Übereinkunft. Die Friedensgespräche in Doha mit der afghanischen Regierung werden von der NATO zwar unterstützt, dennoch zeigt sich, wie zerbrechlich dieser Prozess ist. Stoltenberg sprach ganz offen von dem Dilemma in den nächsten Monaten. Man könne entweder entscheiden, Afghanistan zu verlassen und dann riskieren, dass die erzielten Fortschritte verloren gehen und das Land wieder ein sicherer Hafen für Terroristen wird. Oder man bleibe und riskiere dann eine Langzeitverpflichtung und intensivierte Kämpfe mit den Taliban.
There will be some difficult decisions to make, some dilemmas we are faced with. and that is to assess the situation. When is it possible to leave or are we forced to continue to stay?
Es werde schwierige Entscheidungen geben, so Jens Stoltenberg. Können wir das Land verlassen oder sind wir gezwungen zu bleiben? Insgesamt sicherten die USA zu, sich weiterhin mit den Verbündeten abzustimmen, bei Andeutungen, es gäbe weitere Pläne zur Truppenreduzierung. Man lässt sich also manches noch offen. Bei einem ganz anderen Konflikt bestätigte der NATO-Generalsekretär eine gute Nachricht. Griechenland und die Türkei werden auf seinen Vorschlag hin auf geplante Manöver im östlichen Mittelmeer verzichten. Eine Entwicklung, die direkt auf ein Gesprächsformat bei der NATO zwischen beiden Staaten zurückgeht, auf den sogenannten Mechanismus zur Vermeidung von Fehleinschätzungen und Zwischenfällen auf See. Bei diesen Gesprächen soll auf technischer Ebene vermieden werden, dass es etwa unbeabsichtigt zu einer militärischen Konfrontation kommt.
Aus Brüssel berichtete Bettina Klein. Das chaotische erste TV-Duell von Donald Trump und Joe Biden verhieß wenig Gutes für das zweite und letzte vor der Wahl. Doch diesmal ging es in der vergangenen Nacht zur Überraschung vieler ganz anders zu. Sebastian Hesse.
I think if there was a clear winner from this debate tonight, I don't know who would argue with the fact that it was in fact Kristen Walker.
Wenn es einen klaren Debattengewinner gibt, dann ist das Kristen Walker, die Moderatorin, findet MSNBC-Journalistin Rachel Maddox und spricht damit den meisten Fernsehzuschauern aus der Seele. Für die ruhige, sachliche, aber auch energische Debattenführung gab es allgemein hohe Zustimmungswerte. Und das war es dann aber auch mit der einheitlichen Wertung. Ansonsten sahen erwartungsgemäß beide politischen Lager und deren Wählerschaft ihren Kandidaten vorne.
President Trump winning the debate. Look at this, by a whopping 74-24.
Präsident Trump hat die Debatte mit überwältigenden 74% Zustimmung gewonnen, so verkündet der Trump-nahe Sender Fox News seine Zuschauerbefragung. Nur 24% sahen Biden als Sieger. Wenig überraschend fiel das Stimmungsbild bei der linksliberalen Konkurrenz CNN genau andersherum aus. Hier sahen 53% Biden als Sieger, nur 39% finden, dass Trump den Schlagabtausch für sich entschieden hat. Auch bei der inhaltlichen Wertung konnte man den Eindruck gewinnen, es seien verschiedene Debatten auf unterschiedlichen Kanälen ausgestrahlt worden.
Joe Biden caught in lie after lie after lie. The mob and the media won't tell you.
Joe Biden wurde bei einer Lüge nach der anderen ertappt, fand Fox News Moderator Sean Hannity. Der Sender hatte heute Morgen einen Reporter an den Debattenort entsandt, nach Nashville, Tennessee. In einer Kneipe mit dem Namen Redneck Riviera befragte der maskenlose Reporter die maskenlosen Kneipengänger nach ihren Eindrücken.
What did you think of POTUS 45 last night?
I thought he did great because he spoke truth to power because American people need truth.
Wie fanden Sie denn die Performance von Trump? Die Antwort: großartig. Er hat den Amerikanern die Wahrheit gesagt. Parallel dazu listet auf CNN deren Fact-Checker Daniel Dale jede Unwahrheit und Übertreibung des Präsidenten auf.
In fact, he was somehow more dishonest at this debate than he was during his bombastic performance in the first presidential debate.
In dieser Debatte war er noch unehrlicher als in dem eskalierten ersten TV-Duell, so die Wahrnehmung der Trump-kritischen Medien. Und dann bat CNN Pete Buttigieg ins Gespräch, der während der Vorwahlen selber Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden wollte. Die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wo sehen Sie Biden?
Okay, scale of 1 to 10, 10 being the highest, what number do you give former VP Biden for last night?
Well, of course I'll give him a 10 because he's my pick for president.
But natürlich gebe ich ihm die vollen 10, so Buttigieg. Und so ist es ein Ding der Unmöglichkeit, einen wirklichen Debattengewinner zu ermitteln. Es spricht ohnehin viel dafür, dass die meisten Amerikaner ihre Wahlentscheidung längst getroffen haben. Und das spiegelt sich zudem in der Rekordzahl an frühen Wählern, die jetzt bereits ihre Stimme abgegeben haben. Auch Felicia Sharp in Milwaukee braucht keine Zeit mehr zum Überdenken ihrer Wahlentscheidung.
You told me you watched the debate. How did you feel watching that debate last night?
Every time Donald Trump was asked the question, he deterred from the answer.
Sie haben ja vergangene Nacht die Debatte gesehen, fragt der Reporter. Und? Bei jeder Frage sei Donald Trump der Antwort ausgewichen. Hat das Ihre Wahlentscheidung verändert?
Did this change your mind in any way on who you're going to vote for today?
No, it didn't.
Nein, hat es nicht.
Sebastian Hesse berichtete. Wir kommen zur Presseschau. Udo Stiel als Autor, Martina Stumm-Bende liest.
Ein letztes Mal haben sich Donald Trump und Joe Biden im Präsidentschaftswahlkampf gemeinsam vor die Fernsehkameras gestellt. Die Süddeutsche Zeitung zeigt sich besorgt. Trump hat sehr viele Amerikaner in sein Paralleluniversum gezogen. Und wenn man philosophisch veranlagt ist, kann man jetzt grübeln, ob eine Fantasiewelt, die von genügend Menschen besiedelt wird, nicht irgendwann realer ist als die Realität. Vielleicht wachen die USA und der Rest der Welt am 4. November auf und stellen fest, voller Begeisterung oder voller Grauen, je nach politischem Standpunkt, dass Donald Trump Präsident bleibt. Das ist zum Glück nicht sehr wahrscheinlich, aber leider auch nicht unmöglich. Daran hat die letzte Kandidatendebatte nichts geändert. Der Reutlinger Generalanzeiger hebt hervor, dass in den USA von einem gesitteten TV-Duell gesprochen wird. Eine Veranstaltung, an der Donald Trump, der personifizierte Elefant im politischen Porzellanladen, teilgenommen hat, kann als gesittet betrachtet werden. Schlimm genug, wenn erwachsenen Männern das Mikrofon abgedreht werden muss, damit sie einander ausreden lassen. Biden kann nur ein Übergangspräsident sein, schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg zu ihrem Wunschkandidaten. Einer, der Trumps Trümmerwerk beendet, das Land stabilisiert. Schon aus Altersgründen dürfte Biden kaum eine zweite Amtszeit anstreben. Heute ist Biden der richtige Mann zur richtigen Zeit, lautet die Empfehlung der Badischen Zeitung. Das Brandenburgische Verfassungsgericht hat einer Klage von AfD und NPD gegen das Paritätsgesetz des Landes in weiten Teilen stattgegeben. Der Kölner Stadtanzeiger bedauert das Urteil. Der Landtag in Potsdam habe mit dem Gesetz einen Akt der Verzweiflung vollzogen. Es war notwendig, dass Brandenburg und Thüringen versucht haben, die Gleichberechtigung per Gesetz voranzutreiben. Dass die Paritätsgesetze beider Länder von den Landesverfassungsgerichten kassiert wurden, beendet die Debatte mitnichten. Dass die Gleichberechtigung von Frauen immer noch mit dem Argument abgewehrt wird, es würden dadurch Männer diskriminiert, macht fassungslos. Undemokratisch und anmaßend sei das Paritätsgesetz gewesen, kontert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Wähler sind frei und vor dem Recht gleich. Und die Parteien müssen demokratischen Grundsätzen entsprechen. Parteien, die vorwiegend ältere Herren auf gute Listenplätze setzen, mögen das in der Wahl zu spüren bekommen. Oder auch nicht. Wenn andere Parteien sich selbst Quoten verordnen, so mögen sie das ebenfalls tun. Jeder Abgeordnete vertritt das ganze Volk. Tut er das nach Ansicht der Wähler nicht, kann er abgewählt werden.
Martina Sturm-Wende mit den Pressestimmen von Morgen. Udo Stiel war der Autor. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh um kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen und meinem Kollegen Peter Sawicki. Unter anderem Thema die anstehenden Kommunalwahlen in der Ukraine am Wochenende. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und ins Wochenende.